Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Manche wiegeln ab und andere stellen sich dem Problem. Ich spreche über Gewalt auf dem Schulhof. Prügeleien, Drohungen oder Polizeieinsätze, die gehören natürlich nicht an jeder Schule zum Alltag. Aber viele Lehrkräfte berichten, dass das Klima rauer wird. Wie können Schulen darauf reagieren? Wie lässt sich eine Lage, die eskaliert, in den Griff bekommen? Darum geht's heute in unserem Schwerpunkt. Außerdem schauen wir auf den Ausbildungsmarkt und stellen neue Wege vor, Azubis zu gewinnen. Ich bin Britta Mersch, herzlich willkommen. Wenn Schulleitungen zum Hörer greifen, um die Polizei zu rufen, dann klingt das erstmal nach einer sehr krassen Maßnahme. Aber wenn die Gewalt eskaliert, wissen sich Schulen manchmal auch nicht anders zu helfen. An der Gropius-Schule in Berlin-Neukölln, da passiert das schon mal. Um den Schülern zu zeigen, ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt, wir schauen hin und greifen ein. Claudia van Laak hat die Schule besucht und erzählt, wie das Kollegium versucht, die schwierige Lage in den Griff zu bekommen.
Wer als schulfremde Person das Gelände der Gropius-Schule besucht, wird sofort angesprochen. Von einem freundlichen jungen Mann, der sich als Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes entpuppt. Auseinandersetzungen von der Straße sollen auf keinen Fall in die Schule hineingetragen werden. So begründet Elternsprecherin Serap Yildirim den Einsatz eines Wachschutzes.
Damit auch fremde Personen nicht den Zugang haben, hier wird kontrolliert. Oder auch zum Beispiel, damit keine fremden Schülergruppen kommen, wenn sie untereinander Konflikte haben, die außerhalb der Schulzeit auch sein können, hier im Kiez.
Hier im Kiez, das ist die Gropiusstadt, ein Hochhausviertel im Süden von Neukölln, von Bauhausgründer Walter Gropius geplant, genau wie die Gemeinschaftsschule, in der etwa 1000 Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse unterrichtet werden. Ja, die Gewalt hat zugenommen, sagt Schulleiter Lars Neumann bedauernd.
Kind wird umgestoßen oder junger Mann wird umgestoßen und das wird nochmal zugetreten, wenn er auf dem Boden liegt. Und das nimmt vor allen Dingen auch im Grundschulalter schon extrem zu.
Eine weitere Beobachtung von Schulleiter Neumann. Immer öfter geht die körperliche Gewalt auch von Mädchen aus. Das bestätigt auch die 16-jährige Schülersprecherin Schilan Alagös.
Es ist schon öfters vorgekommen, dass manche Mädchen Jungs hinterhergerannt sind, um sie zu schlagen. Also jetzt gab es auch eine Schlägerei. Also es gibt schon sehr viel Gewalt hier.
Die meisten Schulen mit Gewaltproblemen versuchen, dies vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Das Image soll keinen Schaden nehmen. Nicht so die Neuköllner Gropius-Schule. Lars Neumann geht offensiv damit um. Ja, Schule ist ein Schutzraum, sagt der Schulleiter.
Aber es braucht schon mal die Polizei, auch, wie sagt man so schön, mal Präsenz zu zeigen letztendlich und auch Schülerinnen und Schülern, und das war auch unsere Politik dieser Schule schon seitdem ich auf jeden Fall hier bin, vorher aber auch, zu zeigen, auch den Eltern zu zeigen, dass wir eng mit der Polizei zusammenarbeiten und kooperieren.
Dazu gehören Präventionsprojekte, aber auch ab und zu die schlichte Anwesenheit von Polizeibeamten auf dem Schulhof.
Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg, weil die sprechen auch nochmal eine andere Sprache. Da wird auch nochmal anders geredet, als wir Pädagoginnen und Pädagogen mit Kindern reden. Und das ist ja auch vielleicht nochmal ganz gut.
Das Berliner Landeskriminalamt warnt allerdings davor, die Polizei als alleinige Problemlöserin bei Gewaltvorfällen zu sehen. Kriminalhauptkommissarin Maria Spielmann sagt, die Schulen sollen das in erster Linie selber regeln.
Grundsätzlich sind wir als Polizei immer nur als Stippvisite da. Die wirklichen guten Begleiter im Alltag sind eben die Eltern, die Familie, Vereine und ganz besonders eben die Lehrkräfte, aber auch die Erzieher im Kindergarten. Sozialkompetenz geht vor Kriminalprävention. Das heißt, wenn ich eine gute Sozialkompetenz vermittelt habe und darauf Kriminalprävention aufsattel, dann habe ich eine sehr gute Wirksamkeit. Scheitert es aber schon an den Normen und Werten in der Sozialkompetenz, dann fruchtet auch die Kriminalprävention nicht in dem Maße.
Und dann muss die Schule im Zweifel eine Anzeige gegen einen gewalttätigen Schüler oder eine Schülerin erstatten. Mehr als 30 Mal ist dies im vergangenen Schuljahr geschehen. Was folgt, ist ein sogenanntes normverdeutlichendes Gespräch. Dazu eingeladen werden die Eltern, die Schul- und die Klassenleitung, die Polizei und der betreffende Schüler, Lars Neumann.
Mal klar zu sagen, stopp. Und wenn es jetzt hier so weitergeht, dann kann es da dann mal enden irgendwann. Das macht schon nochmal Eindruck. Wir haben damit sehr gute Erfolge, weil ich glaube, kaum eins der Kinder, die so ein Gespräch hier durchlaufen hat, ist anschließend nochmal so auffällig gewesen, dass wir wieder eine Anzeige machen mussten.
Ein solch offizielles Gespräch mit Schulleitung und Polizei ist auch für Eltern hilfreich, denen ihr Kind entglitten ist. Allerdings macht Lars Neumann klar, dass die Gewalt auch manchmal von einem Vater oder einer Mutter ausgeht. Er habe auch schon Eltern ein Hausverbot erteilen oder sie gar anzeigen müssen, erzählt der Schulleiter.
Es gab auch schon mal den Vorfall, dass ein Elternteil schon länger her eine Lehrerin geschlagen hat. Auch da empfinden wir, dass eine Hemmschwelle sich verschoben hat. Also der Sicherheitsdienst ist manchmal auch da, um Eltern von unseren Schülern und Schülern zu sagen, so nicht. Oder sie können nicht einfach in den Unterricht reinlaufen, um irgendeine Sache zu klären zwischen ihrem Kind und einem anderen Kind, vielleicht aus einer anderen Klasse.
Jede fünfte Schule in Neukölln verfügt über einen Wachschutz. Die Kosten belaufen sich in diesem Jahr auf 500.000 Euro.
Eine ganz schöne Summe also, die die Gropius-Schule in Berlin investiert, um eine möglichst sichere Schule für alle zu schaffen. Die Schüler stärken, ein gutes Verhältnis zu ihnen aufbauen, auch das soll helfen, haben wir gerade gehört. Aber wie gelingt das, wenn Kinder und Jugendliche zu Hause oder in ihrer Freizeit Gewalt oder Drohung erfahren? Das möchte ich besprechen mit Dirk Heinrichs. Er arbeitet in Nordrhein-Westfalen mit Schülern und Lehrkräften daran, dass die Gewalt nicht eskaliert. Sie sind ja schon sehr lange an Schulen aktiv. Was würden Sie sagen, ist das Klima tatsächlich rauer geworden?
Guten Tag, ja. Der ist rauer geworden, definitiv, leider. Ich kann auch nur den Beitrag sehr loben, weil er sehr, sehr viele Aspekte bringt, mit denen wir heutzutage zu tun haben. Hut ab vor dem Schulleiter, der so offensiv an das Thema herangeht, weil, wie auch im Beitrag erwähnt, viele Schulen Angst haben, Imageverlust zu haben. Tatsache ist, wir kennen alle den Spruch, der Fisch stinkt von dem Kopf aus. Das heißt, wenn ein Schulleiter, eine Schulleiterin offensiv mit dem Thema umgeht, dann gibt es eine große Chance, Gewalt einzudämmen. Gewalt ist ein erlerntes Verhalten, wir bringen es in der Regel von zu Hause mit. Auch da müssen wir uns einfach mal trauen, Ross und Reiter zu benennen. Kinder bekommen, bevor sie in die Kita kommen, bevor sie in die Schule gehen, bekommen sie ein gewisses Gerüst mit an Wertigkeit. Und das wird nun mal von Eltern in der Regel vermittelt, auch natürlich von Freunden etc. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede in den Ethnien. Ja, Gewalt hat verschiedene Bewertungen. In manchen Gesellschaften wird Gewalt sehr abgelehnt, in anderen Gesellschaften eben nicht. Was ich sehr traurig finde, ist, dass hier schon Wachschutz mit hineingenommen wird, dass hier also wirklich quasi Zivilcourage outgesourced wird. Wir haben in NRW ein tolles Projekt, das heißt Kurve kriegen. Das macht das zusammen mit dem Jugendamt. Und da werden Jugendliche, die gewaltauffällig geworden sind, sehr früh angesprochen.
Trotzdem schafft es ja nicht jede Schule so gut, wie wir das jetzt gerade gehört haben. Also wir haben ja auch die Situation, dass Schulen wirklich Brandbriefe schreiben und eigentlich kapitulieren und sagen, wir haben hier eine Situation, wir werden dieser Situation nicht mehr Herr. Also hier herrscht so eine Gewalt, hier herrscht so ein raues Klima, auch so eine Respektlosigkeit uns gegenüber. Wir wissen gar nicht mehr weiter. Kann diesen Schulen denn auch geholfen werden? Also würden Sie sagen, dass mit den richtigen Maßnahmen jede Schule was bewegen kann, selbst wenn die Kinder in einem Umfeld groß werden, wo sie eben diese Gewalt erleben?
Definitiv. Wie gesagt, Kinder brauchen Vorbilder. Und wenn wir Lehrer haben, die so geschult sind, dass sie mit Gewalt umgehen können, dass sie sich auch trauen, in schwierigen Situationen dazwischen zu gehen und nicht auf den Wachschutz zu warten, wie gesagt, aller Ehren wert diese Arbeit, aber es ist so, dass viele Lehrer gar nicht wissen, wie sie intervenieren dürfen. Und dann stehen die da und dann schauen die sich was an. Da wird auf dem Schulhof jemand zusammengetreten und die Lehrer haben Angst dann vor den Eltern, dass die Eltern wiederum gegen sie vorgehen könnten, wenn die Lehrer dazwischen gehen. Also hier muss eine Rechtssicherheit geschaffen werden, auch für Lehrer. Und hier muss eine Ausbildung geschaffen werden. Lehrer müssen in ihrem Studium darauf vorbereitet werden, wie die wahre Welt da draußen ist.
Sie arbeiten ja auch an Schulen jetzt speziell auch für solche Situationen, wie gehe ich denn dazwischen? Also wenn ich jetzt vielleicht eine starke Statur habe, kann ich vielleicht zwei Jungs auch auseinanderreißen, aber als Frau sieht das ja vielleicht auch schon wieder anders aus. Also geht es dann wirklich erstmal auch darum zu zeigen, also sagen wir mal mit Händen zu zeigen, also ohne dass man jetzt schlägt oder so, aber wirklich dazwischen zu gehen und zu sagen, das dulden wir nicht. Sind es dann Worte, Blicke? Also wie macht man das dann auch?
Also Respekt, den man anderen einflößen kann, der bezieht sich nicht nur auf die Herkunft als Mann oder als Frau, das ist meine Erfahrung, sondern das Auftreten selber. Ich gebe Ihnen ein ganz schnelles Beispiel. Zwei Jungs prügeln auf einen anderen Jungen ein. Dann gehe ich nicht hin und sage, warum tut ihr das denn? Dann kriege ich nämlich den nächsten Schlag ab. Weil die zwei in einem System gerade drin sind, wo sie voller Adrenalin sind und gar nicht anders reagieren können. Was mache ich? Von Weitem setze ich einen lauten Impuls. Ich schreie ganz laut, hey, was machen die zwei? Die gucken mich an. Denn es hat sich jemand getraut, dazwischen zu gehen. Und jetzt habe ich ganz viele Möglichkeiten der Intervention. Ja, ich habe ein paar Meter zwischen mir und den Jugendlichen, kann mir Leute mit dazu holen. Das sind also alles Dinge, die auch eine Frau tun kann. Ja, und hier geht es wirklich darum, dass Lehrer wieder zu Respektspersonen gemacht werden, dass sie sich auch trauen, gewisse Dinge zu unterbinden. Und das wird heutzutage Lehrern meistens untersagt.
Also es geht letztlich auch darum, so ein System von Respekt zu schaffen oder zu sagen, okay, ihr könnt ja meinetwegen zu Hause oder in der Freizeit machen, was ihr wollt, aber hier in der Schule gelten bestimmte Regeln. Also das dann klar zu machen, ist es das, worum es dann geht?
Sie nennen einen ganz wichtigen Begriff Respekt. Sie und ich wissen noch, was Respekt heißt. Respekt bedeutet, dem anderen zuzuhören und gegebenenfalls sich auch in seine Rolle hineinzuversetzen, in sein Leben. Der Respekt, der auf der Straße stattfindet, ist was anderes. Da heißt Respekt, Sie haben Angst vor mir. Und wenn Sie Angst vor mir haben, dann haben Sie Respekt vor mir. Und das wird Kindern, das dürfen wir nicht vergessen, das wird Kindern ganz oft weitergegeben, dass das die richtige Art und Weise ist, sich Street Credibility zu verschaffen. Also ein Recht auf der Straße, einen Namen zu verschaffen. Und das ist halt das, was dann in den Schulen weitergelebt wird.
Jetzt haben wir eben auch gehört, viele sehen die Aufgabe dann in der Schule selbst. Also können die Schulen denn auch damit alleine gelassen werden, beziehungsweise brauchen die Schulen da nicht dann wirklich auch Unterstützung? Also das in Lagen, wo klar ist, hier können Konflikte auftreten, dass da dann auch von außen schon mal Programme aufgelegt werden? Also wer kann da auch die Verantwortung übernehmen?
Ganz klares Ja dahingehend, dass die Schulen nicht allein gelassen werden dürfen. Die Schulen können nicht der Reparaturfaktor sein für das, was Eltern zu Hause, und ich betone das, Eltern haften für ihre Kinder in dem Fall. Das heißt, Eltern sind auch dafür zuständig, ihren Kindern Werte zu vermitteln. Das ist die Aufgabe von Eltern, dass sie den Kindern ein Gewissen implementieren, das auch dann funktioniert, wenn sie selber nicht im Raum sind. Ja, und wenn wir das alles den Lehrern überlassen, dann sind die komplett überfordert. Das geht nicht. Und Sie haben kurz noch was gesagt von wegen in Gegenden, wo wir davon ausgehen können, dass, ich kann Ihnen sagen, selbst in Kleinstädten, in dörflichen Schulen und so weiter, ist das Problem der Gewalt omnipräsent.
Sagt Dirk Heinrichs, Experte für Gewaltprävention. Nicht einfach also, das Problem mit der Gewalt an Schulen zu lösen, weil es sehr vielschichtig ist und viele Parteien an einem Strang ziehen sollten. Das neue Ausbildungsjahr, das steht noch ganz am Anfang. Aber wir wissen schon jetzt, die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die bleibt angespannt. Gründe dafür gibt's viele. Bewerber finden in ihrer Region vielleicht nicht das passende Angebot oder ihre Noten stimmen nicht, sie werden nicht genommen. Clemens Wieland von der Bertelsmann Stiftung weist aber auch darauf hin, dass Stellenausschreibungen Jugendliche oft nicht erreichen.
Beispielsweise nutzen Unternehmen immer noch sehr stark Facebook. Fast 3/4 der befragten Unternehmen geben das an, aber nur 1/4 der Jugendlichen. Auf der anderen Seite wird beispielsweise YouTube viel stärker von Jugendlichen genutzt als von Betrieben. Gleiches gilt auch für TikTok. Das heißt, Unternehmen könnten ihre Bewerberlage dadurch verbessern, dass sie auf mehr sozialen Medien inserieren und für ihre Ausbildungsstellen werben, als sie das bisher tun.
Inzwischen kann die Hälfte aller Betriebe in Deutschland nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Woran liegt das? Hat die Berufsausbildung vielleicht ein Imageproblem? Das habe ich Klaus Burdick gefragt. Er ist Sprecher für Bildung und Fachkräfte für die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen.
Ein Imageproblem sehe ich eigentlich eher weniger, weil bezogen jetzt mal auf das Land Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt wieder hier mehr junge Menschen, die eine duale Ausbildung anfangen als ein Studium. Insofern sehe ich da kein Imageproblem, aber wir haben natürlich ein demografisches Problem. Das heißt, es kommen immer weniger junge Menschen aus den Schulen und immer mehr Menschen scheiden aus dem Erwerbsleben heraus, sozusagen, dass die Schere in dem Bereich einfach größer wird. Und das ist die Anforderung. Die Unternehmen brauchen eigentlich mehr Fachkräfte, gerade auch beruflich qualifizierte Fachkräfte. Es kommt aber nicht genügend Nachwuchs nach aus den Schulen.
Wie lässt sich das denn lösen? Also letztlich geht es ja dann auch vielleicht darum, auch Azubis aus dem Ausland zu gewinnen und nicht unbedingt alleine Fachkräfte aus dem Ausland.
Genau, und das machen auch schon ganz viele Unternehmen, gerade speziell in der Gastronomie hat man das schon relativ viel, dass es da Kooperationen gibt, wo junge Menschen aus dem Ausland hier auch in Deutschland eine Ausbildung absolvieren. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass die Sprache da natürlich immer eine große Herausforderung ist. Deutsch lernt man nicht in jedem Land.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen für so eine Kooperation? Wie wird das gemacht?
Also wir haben beispielsweise Kooperationen im Bereich der Gastronomie mit Indonesien, wo in Indonesien schon Vorqualifikationen gemacht werden von einem Bildungsträger, der sowohl die Sprache vermittelt bis B1-Niveau. Das ist auch eine Grundlage, wo man sagen muss, das muss auch tatsächlich sein, dass dieser Sprachlevel erreicht wird und dann auch die ganzen Formalitäten mit den zuständigen Behörden, also sprich die auslandsdiplomatischen Stellen, dass auch eine Einreise möglich wird hier nach Deutschland für die Ausbildung, dann organisiert. Und dann kommen die jungen Menschen hier hin und die Betriebe können sie dann sozusagen in die Ausbildung übernehmen. Gleichwohl ist das immer noch eine Herausforderung, was einmal die Sprache angeht, aber natürlich auch die Frage der Kultur. Also wie jemand sozusagen dann mit seiner Kultur, in der er groß geworden ist, hier hinkommt und sich hier bei uns natürlich dann auch in einer anderen Kultur bewähren muss. Und wir reden ja über sehr junge Menschen, die dann auch zu uns kommen, also sprich im Alter irgendwo zwischen 18 und vielleicht 22, 23 Jahren.
Die kommen ja auch alleine dann hierher. Werden da auch Maßnahmen getroffen, dass die aufgefangen werden im Alltag, also dass die Hilfe bekommen, wie sie eine Wohnung finden, dass sie Kontakte knüpfen können zu Gleichaltrigen? Wie funktioniert das?
Ja, das gehört natürlich dazu. Also wenn Sie jemanden hier hinholen als Unternehmen, dann muss Ihnen klar sein, dass der auch ein soziales Umfeld braucht, damit er auch bleibt. Also das ist die Grundvoraussetzung, wenn Sie das nicht organisieren. Also klar, das Thema Wohnung ist eines. Aber es ist ganz wichtig, dass man beispielsweise im Unternehmen dann auch, sage ich mal, vielleicht von den anderen Auszubildenden Mentoren festlegt, die dann auch ein bisschen dafür sorgen, dass derjenige im Freizeitbereich dann auch mit eingebunden wird, sei es, dass er mitgenommen wird zum Volleyballtraining oder zu anderen Events, die dann auch die anderen Auszubildenden wahrnehmen, sodass also auch da eine Einbindung erfolgt. Ansonsten ist es sehr schwierig und führt dann auch oftmals zu Ausbildungsabbrüchen.
Über was für eine Dimension sprechen wir da? Also gibt es da auch Zahlen, wie viele Jugendliche auf diesem Weg eine Ausbildung angefangen haben und nach Deutschland gekommen sind?
Das habe ich tatsächlich nicht an der Stelle. Ich kann nur sagen, wir haben allein bei uns in der Region schon 26% der Auszubildenden im Bereich des Gastgewerbes, die nicht die deutsche Nationalität haben. Das ist aber sehr unterschiedlich und von daher kann man jetzt nicht sagen, wer jetzt über diesen Weg jetzt tatsächlich gekommen ist, um gezielt eine Ausbildung hier in Deutschland zu machen.
Gelingt es denn dann auch, diese Jugendlichen auch zu halten, wenn die mit der Berufsausbildung fertig sind? Also weiß man dazu schon was? Weil es geht ja auch darum, den Fachkräftemangel langfristig zu sichern.
Das ist richtig, aber da muss man ganz klar sagen, sind die Erfahrungen noch relativ am Anfang. Natürlich gibt es schon den einen oder anderen oder die eine oder andere, die eine Ausbildung tatsächlich abgeschlossen hat. Aber die allermeisten befinden sich noch in der Ausbildung. Und dann muss man tatsächlich mal gucken, ob das dann auch wirklich langfristig hält. Ich glaube, wenn man mit Zielländern arbeitet, wo es schon eine Community hier in Deutschland gibt, sodass man sich hier auch vielleicht in einer Community wiederfinden kann, dann ist das, glaube ich, der erfolgreichste Ansatz. Also wenn man jetzt junge Menschen beispielsweise aus der Türkei hier rüberholt, für eine Ausbildung ist das sicherlich leichter, weil sie hier ein ganz anderes Umfeld vorfinden, auf das sie auch sozial zurückgreifen können. Also wenn sie jemand aus Indonesien holen und da ist weit und breit wirklich gar keine Community. Also ich glaube, da ist es auch nochmal ganz wichtig zu gucken, mit welchem Zielland möchte ich denn arbeiten, wenn ich jemand langfristig hier auch als Fachkraft an mich binden möchte.
Wie kann Deutschland neue Azubis gewinnen? Der Blick geht verstärkt ins Ausland, sagt Klaus Burdick, Sprecher für die IHKs in Nordrhein-Westfalen. So, So allmählich enden in allen Bundesländern die Sommerferien und dann geht's auch wieder für Eltern los. Hefte, Bücher und Stifte besorgen, Hausaufgaben kontrollieren, Brotdosen füllen und sich vielleicht auch an der Schule engagieren. Das wünschen sich viele Schulen, dass Eltern mitmachen, aber nicht immer klappt die Zusammenarbeit reibungslos. Welche Erwartungen es gibt und wo Missverständnisse entstehen, darum geht's morgen bei uns in Campus und Karriere, dann mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Was sind denn die klassischen Problemfelder zwischen Lehrkräften und Eltern?
Ja, schwierig wird es zum Beispiel, wenn sich Eltern zu stark engagieren, also und dabei zum Beispiel auch Grenzen überschreiten. Also man kennt das vielleicht, dass sich Grundschulen ja wünschen, dass dann die Eltern zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ihre Kinder bis zur Klassentür bringen und sich die Eltern da schlicht nicht dran halten. Das ist so ein Konfliktfeld. Ein anderes ist Konfliktfeld Notengebung natürlich und auch die Frage natürlich, wann soll mein Kind später mal zum Gymnasium gehen? Da brechen ja dann für manche Eltern schon ganz schöne Welten zusammen, wenn das Kind nicht so ein klarer Kandidat für das Gymnasium ist. Und da die schulische und elterliche Wahrnehmung da schon ziemlich sehr auseinanderdriften, da ist Konflikt eigentlich schon vorprogrammiert. Und das führt wohl auch dazu, kann man sagen, dass vor allem Grundschullehrkräfte, nämlich jede dritte Lehrkraft laut einer Forsa-Umfrage, die Zusammenarbeit mit den Eltern als eine der größten Herausforderungen erleben.
Ja, das klingt heftig. Und dann gibt es ja auch ganz unterschiedliche Eltern. Also es gibt Eltern, die sehr viel mitmachen wollen, auch sehr viel Kontakt zu den Lehrkräften suchen. Und dann gibt es auch welche, da kriegt man gar keinen Kontakt so aus Sicht der Schule. Was ist denn mit denen?
Ja, die gibt's natürlich auch. Ich habe jetzt keine Statistik mitgebracht, weiß nicht, wie groß die eine oder die andere Gruppe ist. Aber um diese Eltern, die eben nicht so nah an Schule dran sind, sich da nicht so sehr einbringen, besser zu erreichen und einzubinden, haben sich inzwischen auch schon einige Projekte sehr bewährt. Ich habe mal so eins mitgebracht, das sind die Elternmentoren in Hamburg. Da lassen sich Eltern schulen über mehrere Module hinweg, damit sie eben andere Eltern, zum Beispiel zugewanderte Eltern, ja ein bisschen so in die Regeln, ungeschriebenen Gesetze einführen, so wie Schulbetrieb eben läuft. Und das führt dann dazu, dass es so eine Kommunikation auf Augenhöhe ist, dass dann recht frühzeitig auch so Konflikte entschärft werden können. So klassische Konflikte wie, darf meine Tochter zum Schwimmunterricht zum Beispiel? Weil das eben dann nicht so von oben herab bestimmt wird, sondern schon frühzeitig durch diese Kommunikation ausgeräumt wird.
Die Sendung morgen ist ja eine Diskussionsrunde, knapp eine Stunde lang. Ab kurz nach zwei geht's los. Wer wird denn morgen dabei sein?
Ja, wir wollen ganz viele praktische Erfahrungen einsammeln und auch weitergeben. Mit dabei ist deshalb eine langjährige Schulleiterin aus Hamburg, ein Elternvertreter aus Thüringen und eine Grundschulpädagogin, die unter anderem angehende Lehrkräfte darin schult, besser mit Eltern zusammenzuarbeiten. Und natürlich möchten wir auch von unseren Hörerinnen und Hörern, also von Ihnen erfahren da draußen, wie Sie so die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus erleben. Was sind da so klassische Missverständnisse? Wie kann man die gut ausräumen? Das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen, ja, wie generell die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern eben besser werden kann. Und wenn Sie da gute Ideen haben, gute Ansätze, einfach mal Ihre Erfahrungen mitteilen wollen, können Sie das heute schon tun, an campus@deutschlandfunk.de eine Mail schreiben oder ganz neu bei uns, Sie können uns auch eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken an 0173 535 8089.
Das morgen also hier in Campus und Karriere ab kurz nach zwei mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Und das war's für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Nachmittag.